Nur keine Aufmerksamkeit erregen, schreibt Franz Kafka im Prozess. Sich ruhig verhalten, selbst wenn es einem noch so sehr gegen den Sinn geht. Einzusehen versuchen, dass dieser große Gerichtsorganismus gewissermaßen ewig in der Schwebe bleibt und dass man zwar, wenn man auf seinem Platz selbstständig etwas ändert, den Boden unter den Füßen sich wegnimmt und selbst abstürzen kann, während der große Organismus sich selbst für die kleine Störung leicht an einer anderen Stelle, alles ist doch in Verbindung, Ersatz schafft und unverändert bleibt, wenn er nicht etwa, was sogar wahrscheinlich ist, noch geschlossener, noch aufmerksamer, noch strenger, noch böser wird. In wenigen Worten schreibt sich hier der Funktionsplan einer Maschine nieder, mehr noch der eines ganzen Maschinenensembles. Es hat sich der Mikrologien ebenso bemächtigt wie des Ganzen, das sich in solche Mikrologien zerstreute. Unablässig ist dieses Ensemble in Bewegung, subtil sucht es durch alle Verschiebungen hindurch, alles mit allem in Verbindung zu halten. Jede Störung an dem einen Platz quittiert es mit einer Drift und allenthalben kann es sich dabei auf einen Ersatz stützen, den es selbst dabei hervorbringt. In gewisser Hinsicht besteht dieses Maschinenensemble seinerseits nur aus Substituten. Erhebt sich der Boden, den es herstellt, über etwas Bodenlosem. Wie Kafka unmissverständlich schreibt, der große Gerichtsorganismus hält sich ewig in der Schwebe, ohne zu einem Urteil zu kommen, das eine Schuld feststellen würde. Kafkas Texte, so notiert Gilles Deleuze, hätten sich an der Grenze zwischen den Disziplinar- und den Kontrollgesellschaften festgemacht. Denn die Disziplinargesellschaften kannten noch ein Urteil. Ihre Milieus der Einschließung waren die Schule, die Kaserne, die Fabrik, die Gefängnisse und Psychiatrien, Asyle und Erziehungsanstalten. Diese Milieus kannten sogar so etwas wie einen Freispruch, selbst wenn der nur im Übergang von einem Einschluss zu einem anderen bestand. Die Kontrollgesellschaften dagegen lösen solche einfachen Schemata von Einschluss und Ausschluss auf. Sie sind durch eine Zertrümmerung der hierarchischen, der pyramidalen Disziplinarapparate charakterisiert. Sie befallen diese Apparate, dringen in sie ein, verfeinern und verschieben sie, um ihre Grenzen zu vervielfachen, sie zu partikularisieren, in Elemente aufzuspalten, zu zerstreuen und zu neuen Mikromaschinen zu konfigurieren. Die disziplinarischen Milieus der Einschließung organisierten noch die Zurichtung der Körper. Die Kontrolltechniken dagegen folgen einer Art fluidaler Logik. Geschmeidig und beweglich, sanft und gebieterisch umfangen sie die Subjekte mit Techniken einer Interaktivität, die den Schemata von Reiz und Reaktion gehorcht. Unausgesetzt tasten sie deren Affekte ab, um sie einem Regime beständiger Modulationen zu unterwerfen. Sie durchlaufen Arbeitsverhältnisse ebenso wie die sogenannte Freizeit, Ebenen beider Unterschiede ein und verwischen beider Grenzen. Am Computer zu spielen, das hat längst eine ebenso unmittelbar ökonomische und militärische Dimension, wie es zur unbezahlten Arbeit wurde, sich als Fernsehzuschauer televisionären Verbundschaltungen auszusetzen. Insofern kennzeichnet der Begriff der Kontrollgesellschaften, den Gilles Deleuze vorschlägt, keinen bloßen Auswuchs eines sogenannten Rechtsstaats, keine paranoide Obsession einer Macht, die dazu übergegangen wäre, nur bürgerliche Rechte und Freiheiten zu beschneiden. Vielmehr steigen die Netzwerke der Kontrolle aus dem Inneren von Systemen auf, deren Ausdruck sie einerseits sind und die sie zugleich elementaren Verschiebungen aussetzen. Die Heraufkunft der Kontrollgesellschaften, so schreibt Deleuze kurz und unmissverständlich, markiert keine nur technologische Entwicklung, sondern eine tiefgreifende Mutation des Kapitalismus. Der Gedanke, an dieser Hochschule zu einem Symposium zu solchen Techniken der Kontrolle einzuladen, ging ursprünglich aus einigen Seminardiskussionen hervor, die medienphilosophischen Charakter trugen, vorausgesetzt, diese Wortverbindung hätte überhaupt einen Sinn. Im Verlauf der Diskussionen aber zeichnete sich immer deutlicher ab, dass eine Festlegung auf mediale Fragen im engeren Sinne unzureichend bleiben würde. Das Gespenst der internationalen Finanzkrise, das seit einigen Wochen umgeht und sich als Gespenst einer globalen Krise der kapitalistischen Ökonomik zu erkennen geben dürfte, hatte die Bühne zwar noch nicht betreten, doch zusehends drängte sich uns die Frage nach den ökonomischen, den militärischen und technopolitischen Strukturen auf, in denen technische Medien ihre Wirkung erst entfalten und freisetzen. Ich werde dazu noch einige Anmerkungen machen. Zunächst aber, und um den Bogen hier noch nicht zu überspannen, will ich mich bedanken. Zunächst bei der Hochschule für Bildende Künste und ihrem Präsidenten Martin Köttering. Tatsächlich ist es nicht selbstverständlich, für die Ausarbeitung von Fragen, wie sie dieses Symposium sich vorlegt, noch einen instituierten Ort zu finden. Noch weniger selbstverständlich dürfte die Unterstützung sein, auf die wir uns dabei in personeller und finanzieller Hinsicht stützen konnten und können. Durch alle hochschulpolitischen Konflikte und Konfrontationen hindurch, die es hier unlängst gab, scheint mir die Frage nach unreglementierten künstlerischen wie wissenschaftlichen Positionen das zu sein, was diese Hochschule durch alle Gegensätze hindurch verbindet und ihr ein bestimmtes Profil verleiht. Zweitens gilt mein Dank dem Französischen Kulturinstitut, seinem Leiter Jean-Pierre Tutin und Frau Levott, die ihn heute Abend vertritt. Zwar mag es auch eine Verpflichtung darstellen, ausgerechnet Michel Foucault im Amt als Leiter des hiesigen Französischen Kulturinstituts nachzufolgen. Die Freundlichkeit, Offenheit und Hilfsbereitschaft jedoch, die Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Frau Levott, uns entgegengebracht haben, ging über diese Verpflichtung weit hinaus. Vielleicht darf ich bei dieser Gelegenheit an Veranstaltungen erinnern, die vor vielen Jahren aus einer vergleichbaren Kooperation mit Ihrem Institut hervorgingen, die Tagung über Michel Foucault von 1987 und jene, zu der Jean-François Lyotard 1989 diese Hochschule besuchte. Und ich will meine Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass nicht wieder 20 Jahre ins Land gehen, bevor wir diese Zusammenarbeit mit weiteren Vorhaben fortsetzen. Ebenso richtet sich mein Dank an die Mitveranstalter dieser Tagung, meinen Freund Professor Dr. Georg Christoph Tholen, der das Medienwissenschaftliche Institut der Universität Basel leitet, und Professor Dr. Alain Brossard von der Universität Arc-Saint-Denis in Paris. Beide waren sofort bereit, an der Vorbereitung dieses Symposiums mitzuwirken. Sie trugen inhaltliche Vorschläge bei und werden nicht zuletzt mit Vorträgen vertreten sein. Die tatkräftige Mitwirkung des Hamburger Thalia Theaters, wo zwei Veranstaltungen stattfinden bzw. stattfinden, muss ebenso erwähnt werden, wie die des freien Senderkombinats FSK, das in mehreren Sendungen Öffentlichkeit für diese Veranstaltung hergestellt hat und auch das Konzert live übertragen wird, das die österreichische Musikerin Gustav am Donnerstagabend in der Hochschule geben wird. In besonderer Weise aber muss der Beitrag von Sarah Speck und Harald Strauß hervorgehoben werden, die nicht nur organisatorisch und technisch, sondern vor allem auch inhaltlich an Konzeption und Durcharbeitung dieser Tagung mitgewirkt haben. Ich habe die unaufgeregte Militanz unserer Diskussionen, liebe Sarah, lieber Harald, ebenso genossen, wie ich die Präzision und Umsicht bewundere, mit der ihr bei der Realisierung unserer Überlegungen zu Werk gegangen seid. In zweifacher Hinsicht habt ihr dieser Tagung euren Stempel aufgedrückt und dies kann nicht deutlich genug in Erinnerung gerufen werden. Nicht zuletzt aber gilt mein Dank den Studentinnen und Studenten, die in den vergangenen Monaten durch ihren hartnäckigen Widerstand gegen Studiengebühren zur Atmosphäre beigetragen haben, in der dieses Symposium stattfinden kann. Sprunghaft scheint sich im Verlauf dieses studentischen Widerstands die Einsicht geschärft zu haben, dass sich in diesem Konflikt um Studiengebühren nur ein Segment, ein Abschnitt oder eine Linie von Auseinandersetzungen abzeichnete, die sich im Gefolge und im Gefüge der Kontrollgesellschaften abzeichnet und gegenüber ihren techno-ökonomischen Zugriffen neu zu eröffnen wären. Sollte diese Tagung, sollten die Beiträge, die hier gehalten werden, dazu beitragen, diese Auseinandersetzung auf einem anderen Terrain erneut aufzunehmen und zu forcieren, so wäre ein nicht unwichtiges Ziel erreicht. Denn tatsächlich, und damit greife ich den Faden wieder auf, beabsichtigen wir nicht, eine Auseinandersetzung mit der Philosophie von Gilles Deleuze zu eröffnen. Gewiss wäre dies ebenso wünschenswert wie notwendig, durch alle Kontroversen hindurch, die diese Auseinandersetzung mit einem Denken der Differenz und der Wiederholung, des Virtuellen und seiner Aktualisierungen hervorrufen müsste. Ein spinozistisches Erbe wäre hier ebenso zu durchqueren wie das differenzielle Denken Nietzsches, die affirmativen Lektüren von Texten eines gewissen Dr. Karl Heinrich Marx ebenso wie die Beziehungen von Zeit und Werden bei Henri Bergson, die symbolischen Diaboliken eines Charles Sanders Peirce ebenso wie die Empirismen David Humes. Unser Anspruch aber ist ungleich bescheidener. Das Programm dieses Symposiums entlehnt dem Denken Deleuze lediglich zwei Begriffe, den der Virtualität und der Kontrolle. Und es lädt dazu ein, mit diesen Begriffen ein wenig zu experimentieren, in theoretischen Analysen und Fallstudien, in Diskursanalysen zur Genealogie verschiedener Segmente der Macht und in exemplarischen Studien zu ihren Techniken und Wirkungen. Wir berühren Probleme der Disziplinierung und der Kontrolle ebenso wie Fragen der Wahrnehmung oder der Aesthesis. Computerspiele werden analysiert, wie auch jene zivilen und militärischen Welten, die aus Amphetaminen oder Speed gebaut sind. Wir werfen Probleme der Arbeit und der Bedingungen der Kontrollgesellschaften auf und befragen die Virtualitäten der Künste. Der Widerstand gegen die Zertrümmerung des Wissens in Universitäten und Hochschulen wird ebenso diskutiert wie das Counter-Development von Hackern und Datenreisenden. Künstlerische Interventionen wie die Dominik Becks, Ulf Reihoffs und Paul Geislers ebenso wie die szenische Lesung gestern und die Performance der Gruppe Ligner am Thalia-Theater sollen dabei markieren, wie sehr wir einen Begriff des Wissens misstrauen, der vorzugsweise aus universitären Gepflogenheiten und Reglements hervorgeht und unbefragt Hegemonie reklamiert. Kurz, wir beschränken uns eher auf Fallstudien und begrenzte Interventionen, deren Charakter eher künstlerisch und politisch ist. Philosophische Debatten im engeren Sinne mögen ihren Ort später finden. In jedem Fall aber situieren sich diese Fallstudien in einem Horizont, der nicht in Vergessenheit geraten sollte. Deshalb will ich abschließend und bevor ich das Wort an Klaus Teweleit übergebe, wenigstens drei Aspekte hervorheben, in denen sich der Begriff der Kontrollgesellschaften bei Deleuze präzisiert. In ihnen zeigt sich tatsächlich nicht weniger an als eine tiefgreifende Mutation des Kapitalismus. Erster Aspekt, die Ökonomie. An die Stelle der Fabrik, so schreibt Deleuze, sind die Unternehmen getreten. An die Stelle einer Agglomeration von Arbeitskräften auf einem Raum, der von der Fabrik eingeschlossen wird, rückte das Regime transnationaler Netzwerke, die sich in Begriffen globaler Wertschöpfungsketten definieren. Die Auslagerung der Produktion in die Peripherien, in die dritte Welt und die sogenannten Schwellenländer korrespondiert der Montage von Halbfertigprodukten in den vormaligen Zentren des Kapitalismus, in denen er sich zusehends der Endmontage, mehr aber noch der Koordination, der Kontrolle und der Steuerung verschreibt. All dies wäre ohne digitale Netzwerke und Informationssysteme undenkbar. Sie erlauben es, globale Produktions- und Verwertungsprozesse nahe der Echtzeit zu überwachen und zu synchronisieren, wobei sie deren Effektivität beständig erhöhen. Längst unterstehen diese Prozesse zugleich einem Diktat der sogenannten Finanzmärkte, in denen das Geld aufhörte, eine symbolische Funktion, etwa im marxischen Sinne, zu beschreiben. Nicht zuletzt dies markiert den Übergang von der Disziplinar- und Kontrollgesellschaft. Vielleicht kommt im Geld, so Deleuze, noch am besten der Unterschied der beiden Gesellschaften zum Ausdruck, weil die Disziplin immer im Zusammenhang mit geprägtem Geld stand, zu dem das Gold als Eichmaß gehört, während die Kontrolle auf schwankende Wechselkurse, auf Modulationen verweist, die einen Prozentsatz der verschiedenen Währungen als Eichchiffre einführen. Der alte Geldmaulwurf ist das Tier der Einschließungsmilieus, während das der Kontrollgesellschaften die Schlange ist. Und dies dürfte vor weitreichende Fragen stellen. Schließt sich mit den gegenwärtigen Implosionen dieses Gefüges etwa ein Zyklus ab, der auf Realitäten des Goldstandards oder Bodenständigkeiten staatlicher Systeme zurückkommt? Oder wohnen wir nicht vielmehr einer definitiven Usurpation dieser Systeme durch die Finanzmärkte bei, mit der auch den Kontrollgesellschaften ein neuer Schub, eine neue Dynamik verliehen wird? Zweiter Aspekt, die Technologie und die technologischen Medien. Nicht von ungefähr beherrschten sie in den vergangenen 2 Jahrzehnten die Fantasien und Leidenschaften des Publikums, die Obsessionen der Nutzer und die begrifflichen Kühnheiten ihrer Theoretiker. Tatsächlich aber verschränken sie sich mit den Ökonomien wie mit den Apparaten der Macht, um ihre hierarchische Struktur zu zertrümmern. Sie ersetzen diese Apparate durch bewegliche Netzwerke, deren Struktur allemal militärischen Erfahrungen entspringt. Darin bringen sich neue Techniken der Macht und der Kontrolle, der Synchronisierung und Bündelung der Kräfte hervor. Die alten Souveränitätsgesellschaften, so Deleuze, gingen mit einfachen Maschinen um, Hebel, Flaschenzüge, Uhren. Die jüngsten Disziplinargesellschaften waren mit energetischen Maschinen ausgerüstet, welche die passive Gefahr der Entropie und die aktive Gefahr der Sabotage mit sich brachten. Die Kontrollgesellschaften operieren mit Maschinen der dritten Art, Informationsmaschinen und Computern, deren passive Gefahr in der Störung besteht und deren aktive Gefahr Computerhacker und elektronische Viren bilden. Auch hieran knüpfen sich Fragen, etwa die, in welcher Weise die aktive Gefahr der Computerhacker die technischen Schaltungen eines Counter-Developments zu Brüchen mit diesen Systemen herausfordern, die auf digitale Schaltungen nicht reduzierbar sind, sondern ebenso von künstlerischen wie literarischen oder filmischen Techniken hervorgebracht werden. Dritter Aspekt, die Lebenswelten. Sie verschieben sich insbesondere an jenen Bruchflächen, die sich in einer Zertrümmerung zeitlicher Horizonte abzeichnen. In den Disziplinargesellschaften ermöglichten solche Horizonte noch, wie trügerisch immer, einen Entwurf von Biografien. An die Stelle des biografischen Entwurfs tritt in den Kontrollgesellschaften der unbegrenzte Aufschub, die ewige Schwebe, von der Kafka spricht, das nie zu Ende kommen lebenslangen Lernens. Ihm sind die Tugenden einer allgegenwärtigen Verfügbarkeit eindressiert und sich zugleich von wechselnden Wellen aufnehmen und forttragen zu lassen. Der Mensch der Disziplinierung, schreibt Deleuze, war ein diskontinuierlicher Prozess von Energie, während der Mensch der Kontrolle eher wellenhaft ist, in einem kontinuierlichen Strahl, in einer Umlaufbahn. Überall hat das Surfen schon die alten Sportarten abgelöst. Auch daran schließen sich Fragen an, etwa die, wie sich in solchen Umlaufbahnen Fliehkräfte freisetzen lassen könnten, die deren Gefüge mit Virtualitäten durchkreuzt und neue Öffnungen hervorbringen. Denn nicht zuletzt daran lässt Deleuze keinen Zweifel. Die einzige Chance der Menschen, sagt er, liegt in einem Revolutionärwerden. Nur dadurch kann die Schande abgewendet oder auf das Unerträgliche geantwortet werden. Wird der Begriff des Virtuellen, von dem Deleuze auf seine Weise Gebrauch macht, dabei eine Rolle spielen können oder gar müssen? Wird man Denkwege gehen müssen, in denen die Relation des Möglichen und Wirklichen von einer anderen Beziehung durchkreuzt wird, der des Virtuellen und der Aktualisierung, was freilich nichts Geringeres als Fragen einer Metaphysik der Zeit aufwirft? Nun, als ich vor einigen Wochen mit Klaus Teweleit telefonierte und ihn bat, den Eröffnungsvortrag dieser Tagung zu halten, gab er mir zu verstehen, den Begriff des Virtuellen eher für untauglich zu halten. Also lud ich ihn ein, uns von der Unbrauchbarkeit dieses Terminus zu sprechen. Umso überraschter, vielleicht auch erfreuter war ich deshalb, als er dann vorschlug, in den Spuren Jean-Luc Godards über Virtualität und Subjekt zu referieren. Ich denke, Klaus Teweleit nicht ausführlich vorstellen zu müssen. Immerhin besuchte er diese Hochschule nicht zum ersten Mal. Vielleicht war ich ja auch nicht der Einzige, den seine Studie über die Männerfantasien damals, lang ist es her, dazu veranlasste, den Anti-Ödipus von Deleuze und Guattari ein erneutes Mal vorzunehmen. Seither jedenfalls können die Bücher und Diskussionsbeiträge Klaus Teweleits als Größen gelten, die gegenwärtige politische und ästhetische Diskussionen nachhaltig prägen. Und deshalb freue ich mich sehr, Klaus Teweleit nun das Wort übergeben zu können, und freue mich sehr auf seinen Vortrag.